Herzlich willkommen bei
«Sichtbau Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 238 mit mir, Philipp Rüeg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Und dem Florian Baducci.
Salve.
Salve. Wir reden heute über DeepSeek, die neue AI aus China, die den Westen aufrüttelt. Dann reden wir über die neue Grafikkarte von Nvidia, wo jetzt die Reviews draussen sind. Die 5090er und 5080er. Eben, sie sich die muss kaufen und ob man sie überhaupt kann kaufen. Und im Big Screen reden wir über Severance. Und stimmt, ich hatte dort noch etwas anderes, eventuell. Aber vielleicht auch nicht. Und in der Spielecke über Sniper Elite Resistance. Und ja, also, dann reden wir da nicht lange um den heißen Brei herum und gehen gut in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, DeepSeek mit einem schönen Bild von einem Walfisch ist die neue AI aus China, wo zumindest wir nicht gewusst haben, dass es die gibt, oder die meisten haben es nicht gewusst, bis sie da ist und alles so ein bisschen durchgeschüttelt hat. Und genau, warum ist das so? Warum ist sie so gut? Und ist sie überhaupt so gut, Samuel?
Übrigens, noch schnell zum Namen, es ist recht lustig, DeepSeek ist irgendwie, alle anderen haben so 1000 Buchstaben und Zahlen in den Namen, weißt du, ChatGPT, 4O, dies, das. Also die Chinesen haben nicht nur die bessere AI bauen, sie haben sogar noch den besseren Namen bauen, das finde ich noch recht lustig. Ich habe mal von der gehört vor, ich glaube, 2 Wochen oder so, dort haben sie mir schon das erste Modell vorgestellt, ist aber nicht so ein Hype gewesen. Ich weiß nicht, hat es von euch jemand kennt, DeepSeek?
Nope.
Noch nie gehört, ja. Und ich glaube, so ist es eben der meiste gegangen. Und nämlich auch so der Investor an der Wall Street. Und jetzt irgendwie übers Wochenende ist das dann so in aller Munde gewesen plötzlich. Und dann ist am Montag die Börse aufgegangen und ist völlig in Panik ausgebrochen und alle haben ihre US-Tech-Aktien verkauft. Nvidia ist gerade mal schnell so 18% abgerasselt zeitweise. Und das ist dann, man kann es auch anders sagen, die haben eine halbe Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Einfach um das so ein bisschen verdeutlichen, wie viel Geld das da einfach abgeflossen ist innerhalb kürzester Zeit, weil die Leute einfach gerade in Panik gekommen sind und das Gefühl hatten, oh, Nvidia verkauft jetzt keine von den AI-Chips mehr und es geht noch schlecht in Zukunft. Auch andere Firmen, so Microsoft, Google, Amazon, einfach alle, die so irgendetwas mit AI zu tun haben, die halt in letzter Zeit extrem viel Kursgewinn gemacht haben wegen dem, sind gerade ziemlich abgesackt. Also die meisten sind so mehr so um 5%, 6% runter zeitweise. Und, aber eben Nvidia hat es zum Beispiel extrem stark getroffen und auch so Energieunternehmen interessanterweise, weil in letzter Zeit sind die auch extrem gestiegen, weil man das Gefühl hat, das ist so der Flaschenhals von der KI, ist am Schluss eigentlich der Strom, den es braucht, um das Ganze zu trainieren und so. Und die sind jetzt auch recht runter. Was ist passiert? Warum sind die so abgestürzt, oder? Und zwar, eben, das hat mit dem DeepSeek zu tun. Das ist eigentlich ein chinesisches Startup. Das ist erst etwa 2 Jahre alt. Ist gegründet worden vom Liang Wenfeng. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs gut aus. Sonst verzeiht mir bitte. Und das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube auch irgendwie 30 oder so, also so ein klassischer, wie so ein Mathe-Nerd vorstellst aus China, also tut mir leid, das ist so prototypisch, so dünn mit Brille und so, recht, sieht nett aus und so. Und
also gut, der Chinesisch ist Zuckerberg, kannst du auch sagen.
Ja, genau. Ja, Zuckerberg ist schon mehr so ein bisschen, ist ein Mathe-Nerd gewesen. Hä?
Wow. Nein, der ist ein Nerd gewesen. Das sind einfach alles Nerds.
Ja, anyway. Und der hat eigentlich, ursprünglich hat er einen Hedgefonds gegründet, das ist ja die Mutterfirma von DeepSeek, heisst Highflyer. Gibt es immer noch, die haben auch irgendwie so 8 Milliarden Assets under Management, also verwaltet 8 Milliarden Kundengelder. Und dann haben die vor 2 Jahren angefangen, so KI-Modelle zu entwickeln, wo das langsam aufgekommen ist, und haben auch so GPUs gekauft für das und haben ganz viele junge Talente angestellt aus China. Also sie haben das wirklich recht gezielt, haben es da Leute gesucht und dann auch gute Löhne zahlt und haben eben angefangen, KI-Modelle zu entwickeln und haben über die letzten Jahre schon mehrere veröffentlicht. Und jetzt um Weihnachten herum, also letztes Jahr, 2024, haben sie dann DeepSeek V3 rausgebracht. Und das ist schon so, ist jetzt nicht gerade das beste, neueste Modell gewesen, aber schon relativ gut. Und jetzt haben sie letzte Woche haben sie dann DeepSeek R1 veröffentlicht. Und dann eben Ende Woche auch als App. Und das ist jetzt wirklich so ein Modell, wo man gemerkt hat, oh, Moment mal, das kommt ja an all die etablierten Modelle an, wo so aus Amerika, wo man so kennt, eben GPT-4, Gemini, Claude und so weiter, Meta, Llama. Und ist dann auch übers Wochenende ist es dann auf Platz 1 vom App Store, also vom Apple App Store geschossen in den USA, die App, was doch relativ viel braucht. Und darum hat es so einen riesen Hype zu geben und darum ist die Börse auch am Montag so dermassen abgesackt. Und jetzt, warum hat das die Börse so aufgerüttelt? Oder schlussendlich ein neues Modell, ja, okay, gibt es ja immer wieder mal. Jetzt, da sind halt zwei Sachen zusammengekommen. Erstens mal, es kommt eben nicht aus den USA, sondern aus China. Und bis jetzt ist alles immer von diesen ganz grossen Tech-Firmen gekommen, mit Milliarden an Investitionen in das Zeug rein. Und das aus China ist jetzt laut eigenen Angaben, das ist immer so ein bisschen, da muss man vorsichtig sein. Aber die meisten Sachen kommen halt von dem DeepSeek-Unternehmen selber, die Zahlen. Und man weiß jetzt nicht genau, ja, also stimmt es wirklich, ist es übertrieben oder es ist halt so ein bisschen unbestätigt zum Teil. Auf jeden Fall, nach eigenen Angaben haben sie für das Modell, um es zu entwickeln, gerade mal 6 Millionen US-Dollar ausgegeben. Und das ist sehr, sehr wenig. Also es ist immer noch viel Geld, logischerweise, aber wenn man es vergleicht mit den anderen Unternehmen in den USA, eben so OpenAI, die haben zum Beispiel für GPT-4o 100 Millionen investiert. Und das ist nur für die Entwicklung. Oder? Und im Hintergrund hast du natürlich noch die riesen Infrastrukturen mit den Serverfarmen und Nvidia-GPUs. Die kosten noch viel mehr. Und dort ist es ein bisschen unklar, wie viel das DeepSeek wirklich ausgegeben hat oder eben nicht. Auf jeden Fall sieht es so aus, als dass sie mit einem Bruchteil vom Aufwand, sage ich jetzt mal, ein Modell entwickelt haben, das eigentlich vergleichbar ist mit den Besten aus den USA. Zum Teil sogar bessere Benchmarks. Und das stellt halt dann so ein bisschen in Frage, oder warum, ja gut, wenn das China einfach so schnell kann kopieren, in Anführungszeichen, kommen wir nachher schnell drauf, warum, also lohnt sich denn überhaupt für die US-Firmen so viel Geld investieren die ganze Zeit? Oder ist das eigentlich so ein bisschen verbrenntes Geld und nachher kommt einfach jemand, kopiert es und dann sahnen die ab, oder? Und das hat halt dann eben die Aktienkurse so zerlegt. Mittlerweile ist das alles wieder, hat sich ein bisschen erholt. Aber ich will auch noch schnell so ein bisschen zum ein bisschen Vergleichswert haben. Also die CapEx, also die Investitionen der US-Firmen, die sind astronomisch. Also Google plant im 25 zum Beispiel 50 Milliarden ein für KI-Investitionen. Oder das Stargate-Projekt, das ist das KI-Konsortium-Ding, wo der Trump dann irgendwie für sich beansprucht und so. Das hat ein Budget von 500 Milliarden. Oder und jetzt kommt da China und baut halt das Ding mit ein paar Millionen, das sind so völlig...
Wenn das so stimmt.
Wenn das so stimmt. Ja. Eben genau, jetzt, warum ist es so günstig, oder? Ist ein bisschen die Frage. Also einerseits haben sie anscheinend tatsächlich, ist es irgendwie gelungen, um effizientere Wege zu finden, um das zu trainieren und dann auch betreiben. Also das haben auch Leute, es ist Open Source, das Ding, muss man dazu sagen. Das heisst, das können andere Leute anschauen, wie das funktioniert. Und da haben Experten wirklich gesagt, ja nein, sie haben effektiv recht innovative und effiziente Wege gefunden, um das zu machen, die aber einfach besser funktionieren als die bisherigen. Also sie haben wirklich so etwas Neues geschafft, kann man eigentlich sagen. Und darum kostet es halt weniger. Und das andere ist ja, eigentlich hat China keinen Zugriff auf die Beschleuniger von Nvidia, also auf die neuesten, auf die besten, auf die H100 GPUs. Die sind eigentlich verboten, weil die USA halt sagt, im Moment die Vorherrschaft behalten und China bekommt einfach keine von denen. Und jetzt ist man aber nicht ganz sicher, oder? Weil, sind jetzt dann gleich Gerüchte im Umlauf oder Bericht, dass sie gleich an die GPUs angekommen sind und das mit dem entwickelt haben. Jetzt der Betrieb läuft offenbar auf Chips von Huawei, also auf chinesische Chips. Also da weiss man nicht so genau, haben sie jetzt Nvidia-GPUs oder haben sie ältere Nvidia-GPUs oder eben doch die neuesten, wie viel haben sie ausgegeben und so weiter. Das ist so ein bisschen im Dunkeln.
Gut, aber also, schlussendlich, erstens Open Source schon mal, finde ich schon recht erstaunlich, dass sie das so machen. Und wenn sie günstiger sind, also weißt, das kannst du nicht, über das kannst du ja dann nur kurzfristig lügen, weil wenn es schlussendlich zum Einsatz kommt und die Leute wollen nutzen und du kannst nicht dann wie nicht einen höheren Preis verrechnen, sozusagen, weil du sagst, es ist günstig und dann merkt es sofort jeder, wenn alles teurer wird. Darum müsste an und für sich das schon verheben. Welche GPUs das denn verwendet haben, das ist nur von Art für uns natürlich wie irrelevant. Da geht es ja mehr um den Handelskrieg, oder?
Mhm.
Aber.
Also, ich meine, das ist natürlich immer, oder was heisst günstig? Das Teure ist in der Regel eher das Entwickeln und das Trainieren von so einem Modell. Mhm. Also, nachher der Betrieb, also die Inference, die braucht, glaube ich, nicht so viel Rechenleistung wie das Training vorher.
Genau. Und wenn du von Betrieb redest, dann redest du, nehme ich mal an, einfach wirklich vom «Ich bin am Desktop, am App oder wo auch immer und mache Fragen» und dann gibt mir eine Antwort.
Genau.
Das ist genau. Die Interference und die braucht halt viel weniger.
Inference, ja.
Weil eigentlich, also was du sagst, ist, da kommt DeepSeek und sagt, «Schau, ich habe für einen Bruchteil von der Kosten und einen Bruchteil vom Energieaufwand und obendrauf noch mit weniger starker Hardware, als ihr da alle wollt haben, mindestens ein gleich gutes Produkt bieten. Und ich gebe es euch auch noch Open Source. Also wenn ihr es für eure Entwicklung wollt, benutzen, dann könnt ihr es einfach nehmen. Der Quellcode ist da und ihr könnt dann selber weiterarbeiten damit. Das ist natürlich ein Riesenschock für, nehme ich mal an, für die westliche oder für die grossen Tech-Industrie wie Nvidia und so. Und darum auch wahrscheinlich der riesengroße Schock auf den Börsenmärkten. Oder habe ich das ein bisschen falsch zusammengefasst?
Nein, das ist sehr gut zusammengefasst. Also, wie du sagst, OpenAI und so, also OpenAI und Google vor allem und auch Claude, also Anthropic, die sind alle Closed Source, oder? Das heisst, die geben ihren Quellcode nicht raus. Mhm. Und das ist wirklich anders. Die einzigen, die Open Source sind in den USA von der grossen, ist Meta. Llama ist auch Open Source. Und ja, das ist ein Schock, genau, wie du sagst. Also, das ist halt,
und vor allem ist es ja die grosse, die dauernd existierende latente Panik, es ist aber chinesisch und so, ist halt mit Open Source.
Ja. Also da kenne ich mich, ich muss auch sagen, da bin ich dann selber zu wenig tief drin, um wissen, wie gut dass du so ein Open Source Modell einfach kannst nehmen und abändern kannst. Oder wie, also ich habe dann mehrmals gelesen, das ist gar nicht so einfach. Also du kannst das Open Source Modell, oder? Entweder online benutzen, im Browser oder in der App, dann läuft es auf der Cloud und dann hast du natürlich auch die Zensurängste und so weiter. Oder du kannst es lokal betreiben, dann ist es glaube ich irgendwie 400 GB gross, oder? Das ist relativ ein grosses Modell und dann könntest du auch Sachen anpassen, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, wie man meint.
Ja, das ist sicher nicht so einfach. Also ein Kollege von mir, der recht tief in der Materie ist, ich versuche jetzt nicht in eins zu eins zu zitieren, weil ich kenne mich selber nicht so aus, ich würde wahrscheinlich alles falsch zitieren, aber er hat mehr oder weniger genau das gesagt. Also ja, DeepSeek, wenn du es natürlich in der App benutzt, auf der Cloud, dann ist das auf chinesischen Server. Und der Liang Wenfeng, wie du schon gesagt hast, der ist zwar der Gründer von DeepSeek und DeepSeek gehört mehr oder weniger ihm und seinem Hedgefonds Highflyer. Aber die Daten sind in China und er selber ist ja ein bekennender Patriot, der Liang Wenfeng. Also er sagt selber, ich mache das eigentlich gar nicht gross aus kommerziellen Gründen, sondern ich möchte China an der KI weltweit an die KI-Spitze führen. Und das ist sehr, sehr deckungsgleich mit dem, was die chinesische Regierung will. Und die haben ihn anscheinend auch schon eingeladen. Also die chinesische Regierung ist spätestens jetzt auch wirklich auf ihn aufmerksam geworden und ihn am Fördern, sage ich mal. Und wenn das halt dort alles läuft, dann liegt vermutlich nahe, dass auch die chinesische Regierung kann auf die Daten Zugriff haben, weil wir wissen ja, wie das ist. Auch wenn es ein theoretisch offizielles privates finanziertes Unternehmen ist, chinesische Regierung und so weiter. Aber wenn du es nimmst, halt eben Open Source und du das Know-how hast und weißt, wie das geht, wie man das lokal bei sich am PC kann betreiben und mein Kollege sagt, er hege das und er macht das und grundsätzlich glaube ich ihm auch, dann sagt er, dann sind die Daten relativ sicher bei dir. Ja, natürlich, so sicher, wie sie können sie bei dir auf dem PC, aber dann hast du das nicht. Nur, eben, wie viele Leute machen das schon? Ist das mehr
als die Menschen? Aber schlussendlich ist es relevant, ob die Amis deine Daten nehmen oder die Chinesen, oder?
Also, genau, das ist noch das andere. Also, da gibt genau. Die gleichen Ängste. Also, es sind ja unterschiedliche, es muss ein bisschen unterscheiden, das sind zwei unterschiedliche Problematiken. Das eine ist halt deine Daten, also mit deine Inputs, die du gibst und so weiter. Da kannst du natürlich Profil bauen und so, über Personen, was auch immer. Und dort hast du das Problem natürlich nicht, wenn du es lokal betreibst und wenn du das alles Google gibst oder eben DeepSeek gibst oder OpenAI gibst, wem auch immer, dann hast du immer das potenzielle Problem, dass mit dem jemand das Profil auf dir machen kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, was dir die KI für Antworten gibt.
Ja.
Oder also inhaltlich. Und dort hast du halt, auch dort hast du wieder, das ist bei allen Modellen ist es schlussendlich ein Thema, oder was, woher nimmt ihr die Sachen, ist das irgendwie manipuliert? Und jetzt da kannst du einfach schon, da ist es relativ explizit zum Teil. Also das kannst du selber ausprobieren. Du kannst jetzt auf deepseek.com gehen und einen Account machen und mal Fragen stellen. Und halt, sobald du halt eine Frage stellst zu Tibet, Taiwan, Tiananmen Square, irgendetwas Politisches, wo in China heikel ist, dann gibt er der Bot einfach keine Antwort mehr. Oder manchmal gibt er eine. Und dann ist sie wirklich, also dann können sie direkt vom Xi Jinping kommen. Also so richtige Propaganda, oder? Geil. So, ja, Taiwan ist seit jeher chinesisches Staatsgebiet, Zeug und Sachen, also wo zum Teil einfach nicht stimmt. Und die internationale Community, denke ich, das breit akzeptieren, was natürlich nicht stimmt. Ja. Also dort gibt es dann wirklich so manipulierte Antworten, die halt irgendwie gefärbt sind. Und das ist wie ein anderes Problem. Und ich glaube, das bringst du eben weniger gut weg. Also das kannst du ja lokal, du kannst es betreiben, aber dann hat es immer noch die Trainingsdaten, das sind immer noch die gleichen. Mhm. Und das heisst, die gefärbten Antworten bringst du nicht so einfach weg.
Ja.
So, das sind wie die zwei verschiedenen Problematiken.
Es ist ja für was man auch braucht, oder? Ich glaube immer noch so der End-User, so die Fragen stellen, habe ich den Eindruck, schon mal gesagt, das ist ja nicht das grosse Business, oder? Und Leute, die damit arbeiten, eben für Entwicklung und so, Code-Sachen, die sind dann egal. Einfach... Genau, und dort ist echt die Frage, wie gut funktioniert es, oder?
Ja. Ja, du hast völlig recht, eben so für irgendwelche Mathematik und so brauchst oder eben Entwicklung, dann spielt das alles jetzt eine Rolle. Also ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an,
was man willst du einfach wissen, ob deine Daten, das ist natürlich schon klar, dort willst du sicher sein, dass deine Daten von deiner Entwicklung nicht einfach abwandern, das ist mir schon klar. Ja.
Aber dort hättest du natürlich so potenziell mit dem Open Source, ist an sich...
Müsstest du Einsicht haben, müsstest du eigentlich eher überprüfen, was dort passiert. Oder
lokal betreiben halt. Aber das Problem ist natürlich, wenn du es lokal betreibst, dann musst du halt du dann auch, brauchst du auch den Saft, also brauchst du auch die Rechenleistung und das ist nicht ganz trivial. Also, was auch noch interessant ist, ist natürlich, oder eben von wegen Training, mit was haben die das trainiert und da gibt es jetzt schon so ein bisschen Vorwürfe, dass sie im Prinzip ganz viel von OpenAI Cloud haben, in Anführungszeichen. Also, dass sie quasi wie das Modell mit Outputs vom GPT-4 gespeisen und trainiert haben. Und da hat sich der Sam Altman dann auch schon ein bisschen beklagt und so, also der CEO von OpenAI. Und das hat aber natürlich eine gewisse Ironie, weil OpenAI hat natürlich auch einfach mal ungefragt das ganze Internet abgerast und mit dem ihres Modell trainiert. Darum ist es so ein bisschen doppelmoralisch.
Das ist anders, weißt du? Das ist Amerika, dann ist das okay, weißt du?
Ja, also dort, das ist wirklich sehr ironisch. Und es hat jetzt halt mega viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, was man so ein bisschen mitnehmen kann, ist halt, es zeigt sich, wie sich das entwickeln kann und wie schnell dass sich einfach so eine Vorherrschaft ändern kann. Das heisst jetzt nicht, dass die ganzen Serverfarmen, die aufgebaut haben in den USA, dass die plötzlich wertlos sind. Weil es ist schon so, oder wenn du willst, also die haben jetzt in dem Sinne einfach die Architektur sich abgeschaut, haben vielleicht eben Daten auch von, also Trainingsdaten von OpenAI genommen und haben mit dem ein relativ günstiges Modell gemacht. Das ist alles schön und gut. Aber wenn du natürlich noch willst, selber weiterentwickeln, also wenn du es wie willst vorantreiben, das braucht dann schon Rechenleistung und das braucht auch weiterhin Rechenleistung und das haben sie halt eher in den USA. Das heisst, was einfach kann passieren, ist, so ein bisschen ähnlich wie bei allem, oder? Wie vielen technischen Sachen, dass halt so die Innovationen viel dort passieren, wo Geld rum ist, wo viel Geld rum ist und das ist meistens in den USA, also Silicon Valley. Und dann aber relativ nah dahinter kommen halt dann Kopien und zum Teil aus China, die aber sehr, sehr nah dran sind und halt zu einem Bruchteil vom Preis. Und es gibt dann einfach so eine Situation, wo sich die Firmen halt überlegen müssen, okay, aber lohnt es sich denn, zum an der vordersten Front zu sein und das Geld investieren, einfach wirtschaftlich gesehen, oder lohnt sich das? Oder bist du eben gescheiter, so die Second Mouse, sagt man dem auch ein bisschen. Das ist so das Apple-Prinzip. Oder du lässt einfach alle anderen Geld ausgeben, lässt alles entwickeln und dann kommst du hin, nimmst im Prinzip die Idee, machst es ein bisschen besser und schöner und dann sahnst du noch eigentlich ab.
Ja, es gibt sicher für beide Approaches, oder? Bin ich der Frontrunner, so à la Netflix, wo alles aufbaut und dann wieder wahrscheinlich auf ewig der Frontrunner sein und die Hürde für die anderen hinten dran wird so fucking schwer sein, zum überwinden, zum jemals näher herankommen. Oder mache ich es wie Apple, bin ein bisschen später, aber mache alles besser. Und macht eigentlich fast nicht ungünstiger, vielleicht sogar bei Apple nicht, aber in dem Beispiel zum Beispiel schon. Was mir aber noch schnell, ich habe noch etwas anderes fragen, Samuel. Weil das ist auch immer etwas, wo, ich sag mal, ein bisschen dein Flagship oder dein Kriegspferd, ich muss aber für das schnell ein bisschen ausholen, oder? Ich habe auch ein bisschen geschaut, in den letzten Tagen haben verschiedene bekannte Investoren und Investorinnen auf der Welt sich auch zu DeepSeek geäussert. Ich habe da drei Aussagen gesammelt. Katie Wood, CEO von ARK Invest.
Oh, und, Katie Wood.
Ja, die ist ja sehr stark auf so Zukunftstechnologie und disruptive oder Elektroautos. Blockchain ist ja dort alles sehr befürwortet. Und sie sieht jetzt natürlich DeepSeek auch als eine mega coole Sache, sehr optimistisch gegenüber. Und sagt, das ist natürlich eine mega Chance für KI-Unternehmen. Und das ist Open Source, man kann sich bedienen, man kann sich an dieser Sache beteiligen. Meta ist jetzt auch schon, hat laut 20 Minuten vier Kriegsräume eingerichtet.
Ja, das ist ja. War Rooms.
Ich weiß nicht, ob das wieder so irgendeine journalistische Erfindung ist. Oder ob es das
einfach vier Sitzungszimmer, die sie reserviert haben.
Genau, oder?
Ich glaube, das ist so, dass das Sache wo
sie einfach das nehmen und untersuchen. Der andere, den ich noch gesehen habe, ist der Nassim Taleb. Das ist der Schwarzseher von der Wall Street, sagt man gern. Er redet auch da wieder von einem grauen Schwan. Er ist bekannt worden mit einem Buch namens «Schwarze Schwan».
Ja.
In dem Fall redet er von einem grauen Schwan und sagt eigentlich, dass er selber der KI-Markt ein riesiges Risiko ist und uns eigentlich noch ein riesengroßer Crash bevorsteht. Und der Howard Marks, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen so der in der Mitte, der besonnene Investor, kann man so sagen, wo auch übrigens, der ist der Gründer von Oaktree, einer von der grössten Hedgefonds der Welt. Und seine Memos und Stücke über die Wirtschaft und Markt werden sehr, sehr gerne gelesen, sogar von einem Warren Buffett, das ist ganz schön einer von seinen Lieblings. Autoren. Und er ist dafür bekannt, dass er eigentlich eben so, ich sage mal, übertriebene Sachen mit sehr kühlem Kopf analysiert. Mhm. Und er sagt jetzt auch zum Beispiel, hey, der DeepSeek-Schock von diesem Wochenende, das ist sicher ein bisschen eine irrationale Panik gewesen auf dem Markt. Wenn alle Menschen rational wären, dann hätte das eigentlich gar nicht gemacht auf dem Markt. Aber die KI-Blase an sich hat doch grosse Ähnlichkeit mit der Dotcom-Blase von den frühen 2000er. Das heisst, die Leute sind im Moment vielleicht sogar mit ein bisschen zu viel Optimismus, Gier oder am Schluss vielleicht einfach nur die Angst, eine Chance zu verpassen, auf dem KI-Zug am Aufspringen und der KI-Markt sehe sich im Moment ein bisschen am Überhitzen. Und wenn man irgendwann mal merkt, dass die Technologie am Schluss halt doch nicht ganz so bahnbrechend ist, wie man meint, dann könnte es auch zum Crash kommen. Wo stehst du, Samuel?
Wo ist die Frage? Jetzt also das ist,
Frage ich bin ist, was,
nicht einverstanden mit dem.
Genau, du hast ja oft schon, du hast glaube ich auch schon im Podcast von dieser KI-Bubble geredet, du hast auch schon Beiträge darüber geschrieben. Was erleben wir da gerade? Ist das eine Dotcom-Blase, das ganze KI-Zeugs, oder nicht?
Das kann weder ich noch irgendeinem von denen Wall Street-Menschen oder mal wenigstens nicht Cathy Woods dir sagen.
Frag DeepSeek.
Nein, am Schluss, oder
es bist du ein Bubble?
Also was nachweislich so ist, ist im Moment, dass einfach die ganzen Tech-Aktien, die irgendwas mit KI zu tun haben, die sind relativ teuer, kann man sagen, in Anführungszeichen. Und teuer heisst einfach Marktkapitalisierung, also das Geld, das drinsteckt, im Verhältnis zu den tatsächlichen Gewinnen, die sie machen aktuell, ist sehr, sehr hoch, das Verhältnis. Also ich bin jetzt gar nicht sicher, irgendwo bei 30 oder so. Und das basiert halt einfach alles darauf, dass die KI dann so lukrativer wird, weil das ist wie die Hoffnung, die drinsteckt. Das ist ja immer quasi eine Voraussage, so ein Aktienkurs, oder wie viel Gewinn macht die Firma in der Zukunft. Und das ist im Moment Fakt, also das ist extrem hoch und eben, wir haben jetzt auch quasi darüber geredet, das ist jetzt wie so die Frage, ja, kann es China besser? Mhm. Aber natürlich unter all dem steckt natürlich immer auch noch die Unsicherheit, ist KI an sich als Technologie überhaupt so disruptive, so produktivitätsfördernd, dass das die Kurse rechtfertigt. Mhm. Und das ist mega schwierig zu voraussagen. Du merkst einfach, also was wirklich so ist und warum es jetzt auch so schnell abgegangen ist, es herrscht einfach die gewisse Nervosität, oder weil man weiss, dass das so teuer ist im Moment und es braucht relativ wenig, um dann so ein bisschen Panik auslösen. Und das hast du jetzt an dem Beispiel genau gut gesehen. Wenn halt jetzt mal ein Konkurrent kommt, aus dem Nichts, irgendetwas Unvorhergesehenes, dann rasselt es halt einfach gerade extrem. Aber vor allem bei Nvidia, wo natürlich so am Anfang von dieser ganzen Kette steht, oder die Chips produzieren und die Tür verkaufen. Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, oh, es braucht plötzlich nicht mehr so viele Chips, dann verlieren die natürlich am meisten.
Also ich finde, das Beispiel hat eigentlich schon das, was du die ganze Zeit eigentlich gesagt hast und auch andere, das ist ein verdammtes Kartenhaus. Und das, das kann sein, dass sich das wirklich noch auszahlt, aber ich finde, das war das perfekte Beispiel, um eben zu sagen, wie verdammt wackelig das ist. Mhm. Also, genau. Eben, das ist, wir investieren Unmengen, wirklich alle setzen dort drauf. Und eben, es hat ja schon geheißen, es gibt ja nur eine andere aus China, wo jetzt möglicherweise vorgestellt wird, wo wieder eine Konkurrenz zu DeepSeek und noch besser soll sein. Und alle machen es. Und eben, genau, auszahlt hat es sich noch nicht. Und das braucht einfach schon etwas Kleines, das kommt, wo es einfach das Ganze so ein bisschen unterwandert mit, hey, schau, es geht vielleicht auch billiger oder es geht auf eine andere Art. Und,
ey, man muss aber schon sagen, also es hat sich eben, es hat sich jetzt auch wieder sehr entspannt. Ich bin jetzt gerade nicht geschaut heute Morgen, aber Nvidia ist wieder, auch nicht ganz etwas vorher gewesen sind, aber ich glaube wieder irgendwie 10% auf. Also es ist, das erholt sich dann immer wieder recht schnell. Und oder ich meine, man kann das schon sagen, dass wahrscheinlich irgendwo eine gewisse Blase besteht, aber die muss nicht platzen in nächster Zeit. Also das ist nicht gegeben.
Nein,
also,
du nicht, sonst würde ja niemand, würde niemand investieren, wenn du das wüsstest, dass
es
so wäre.
Genau, also, du weißt es halt nicht. Und man sagt immer, der Markt kann irrationaler bleiben, länger als du kannst liquid bleiben. Das heisst also, gegen so Zeug wetten ist eh nie eine gute Idee. Also und das kann jetzt halt auch noch zwei Jahre so weitergehen und der steigt um weitere 50%, bevor das dann irgendwie explodiert oder auch nicht explodiert, einfach langsam runtergeht oder einfach stagniert. Das könnte auch passieren. Oder wenn schlussendlich, wenn jetzt die Kurse einfach so bleiben, wie sie jetzt sind, und nicht weiter steigen, dann holen irgendwann so die tatsächlichen Gewinne, holen dann die Bewertungen irgendwann wie ein.
Ja, ja.
Oder weil die Firmen machen ja nicht nur mit KI mehr Gewinn, sondern die steigern ihre Einnahmen tatsächlich auch mit anderen Sachen. Also Meta zum Beispiel mit Werbeeinnahmen, haben jetzt wieder gerade gestern Zahlen präsentiert, super Zahlen. Hat nichts mit KI zu tun, aber gleich steigt ihren Umsatz und ihre Gewinn. Oder? Von dem her kann sich das auch so ein bisschen langsam entspannen, wenn es gut geht. Oder es passiert da wirklich irgendetwas, eben so ein Steep-Seek kommt oder ich weiß auch nicht, vielleicht hat Nvidia plötzlich dann schlechte Verkäufe. Also wenn jetzt Nvidia, ich weiß gar nicht mehr, in einem Monat, zwei, haben die wieder Quartalszahlen. Wenn jetzt die kommen und sagen, hey, wir haben plötzlich weniger verkauft, als wir erwartet haben, dann geht das Zeug mal 40% in den Keller. Also da kannst du davon ausgehen. Oder? Also es braucht wenig, es ist einfach sehr nervös, aber man weiß nicht, ob und wenn.
Ja, eben, also genau, es bleibt sicher interessant. Aber eben, ich glaube, es hat sich jetzt schon auch gezeigt, dass also eine komplette Blase ist in dem Sinn nicht, weil für das hat es schon zu viele Anwendungen gefunden. Oder? Mhm. Also es ist nicht einfach nur heiße Luft, ist es nicht. Komplett nur heiße Luft ist es definitiv nicht.
Genau.
Ja gut, komm, aber wir bleiben ja gerade bei Nvidia. Und,
bei heiße Luft.
Bei heiße Luft.
Es ist eigentlich
sehr treffend.
Es ist tatsächlich auch ein bisschen heiße Luft, wo dort der Nvidia-CEO an der Vorstellung von der neuen RTX 50er-Serie rausgelassen hat. Und weil jetzt sind eben die Benchmarks da von der 5090er und genau seit dem Mittwoch auch von der 5080er. Und ja, im Vergleich zu vorherigen Generationen ist die Leistungssteigerung schon deutlich weniger. Obwohl sie es eben an dieser Präsentation dort, hat so schöne Grafiken gegeben, haben sie es schon also sehr als Verdoppelung verkauft mit so Zitat wie die 5070er wird dann so schnell sein wie eine 4090er. Und es hat wirklich sehr viele Sachen gegeben, um wirklich zu sagen, das sind einfach, also man muss schon fast, also man kann Lügen sagen, einfach wenn du dann die Grafik angeschaut hast und siehst, dass dann wirklich Äpfel mit Birnen verglichen wurden. Weißt du, so Rohleistung mit Upscaling-Leistung.
Frame-Gen, oder?
Ja, also wirklich komplett unterschiedliche Sachen sind verglichen worden, um die Grafik zu erstellen. Was jetzt einfach bei den Tests rausgekommen ist, ist, dass die, eben die 5090er, das teuerste Modell, wo der offizielle Preis 2000 Stutz ist und deutlich teurer vermutlich wird sein. Also, die kommen ja, wenn wir den Podcast aufnehmen, am gleichen Tag kommen sie im Verkauf und man rechnet mit 50% teurer Preisen. Als
also, die, was, 3000 Stutz oder was?
Eher um das herum, rechnen wir ja. Jetzt kommen die von diesen Drittherstellern, oder?
Ja, ja.
Und, aber ja, man rechnet damit, dass sie massiv teurer sind und es gibt praktisch keine. Also wirklich, gewisse Händler sagen, eine Handvoll hätten es von den 5090er. Also eine Handvoll.
Also und, ist, aber es ist doch wie aber wieso das
ist,
eigentlich?
Ist das künstliche Verknappung?
Ja, oder genau.
Ist das? Ja, genau. Das ist, weil Nvidia stellt die 40er-Serie einen grossen Teil schon gar nicht mehr her. Also die 4090er zum Beispiel, das hat Kevin auch gesagt.
Läuft gar nicht vom Band quasi.
Ja, genau, die haben es schon länger eingestellt. Und darum bei uns, musst du mal im Shop schauen, die kostet über 2000 Franken. Sehe, also die ist teurer als das, was ich gezahlt habe. Vor 2 Jahren. Also ich könnte sie mit, stell dir das vor, ich kann sie mit Gewinn verkaufen. Klar, ich habe keine Grafikkarte mehr und muss nur eine teurere kaufen. Aber jetzt mal für sich gesehen.
Genau. Das neueste Investitionsobjekt sind keine Aktien mehr, sondern Grafikkarten.
Genau. Und bei den 50-80er ähnlich, oder? Die hatten eigentlich einen recht attraktiven Preis gehabt, um die, jetzt weiß ich gar nicht, offiziell 800 oder irgendetwas. Aber das ist so teuer, aber so verhältnismäßig, oder? In diesen Sachen. Aber auch die wird wohl fürs Doppelte weggehen. Also es ist einfach.
Was?
Und genau, und eben jetzt das Problem. Wenn es ja super teuer wäre und super Leistung, aber es zeigt sich einfach, du zahlst mittlerweile wirklich einen Premium-Preis für die Leistung. Genau, und eben, bevor ich zu der Leistung komme, ein grosser, ein wichtiger oder ein entscheidender Grund ist, wo sie von der 30er-Serie auf die 40er-Serie haben sie einen neuen Herstellungsprozess gehabt. Das sind von 8 Nanometer Chips zu 4 Nanometer. Also das war einfach ein riesiger Sprung gewesen. Darum haben sie dort dann auch einen riesigen Leistungssprung gehabt. Und jetzt haben sie immer noch den gleichen 4 Nanometer. Haben jetzt einfach die Blackwell und vorher war das die Ada Lovelace gewesen. Und ja, und eben jetzt bei den 50-90er reden wir eben so von der, ich sage immer die Rohleistung, ich sage es nachher nochmal, warum ich das so sage. Aber die ist vielleicht 30% zu den 40-90er. Oder? Also hast du vielleicht 30% mehr Leistung, so über das Querbeet. Und bei den 50-80er ist es ähnlich, aber die hinkt dann schon 30-70% hinter den 50-90er her. Also der Sprung von den 50-80er zu den 50-90er ist riesig.
Das war schon bei den 40er so gewesen, oder? Von 40-80 auf 40-90 ist schon
ein großer Sprung. Darum haben sich alle gekauft, ja. Und da wird, viele haben das auch kritisiert von den Testern. Es müsste wie etwas haben in diesem Segment dazwischen, oder?
Ja.
Und also das ist ein 50-80er Ti oder so.
Ich glaube, in den 50-80er habe ich irgendwie gesehen, so in Testbericht, etwa 9% oder so ist es, glaube ich, mehr. Also wirklich so Rasterizing, also Rohleistung, als 40-80. Also wirklich nur so ein Minisprung eigentlich in der Rohleistung.
Genau,
also
sie entspricht eigentlich der. Also, ja, genau, deutlich weniger. Sie entspricht eigentlich eher der 40-80 Super, oder? Also das ist echt.
Okay.
In diesen, genau, wenn du die ganze Tabellen anschaust und so, sie ist einfach die schnellste 50-90er, dann kommt 40-90er, dann kommt 50-80er, aber die anderen sind dann sehr dicht hinten dran.
Ja.
Darum, eben bei uns in den Kommentaren haben dann viele gesagt, ja, weißt du, aber von meiner 20-70er ist es gleich ein Riesensprung. Ja, schon, aber du hast den Preis noch nicht gesehen. ich bin gespannt. Ja, genau, also eben an und für sich nicht so einen riesigen Leistungssprung. Eben 50-90er dort hast du ihn, aber eben zahlst einen exorbitanten Preis. Und dann die interessanten Sachen sind eben, wie es die Leistung schafft. Oder eben die Rohleistung ist eben, weil der Chip immer noch sozusagen der gleiche Herstellungsprozess ist, ist der gar nicht so hoch. Und darum wird mega vieles in das Upscaling investiert. Oder DLSS 4.0, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber geredet. Und dort sieht der Unterschied schon anders aus, oder? Und das ist aber noch interessant, oder? Vor allem das Frame-Gen, wo der ja eigentlich künstliche Frames generiert. Und eben dort ist interessant in den Tests, dass sie eben sagen, das bringt dir, oft möchtest du ja vielleicht Frame-Gen, wenn du eine schlechte Framerate hast. 30, 40, 50 oder einfach irgendein Game, das nicht so geil läuft. Das Problem ist, es bringt dir mehr, je höher deine Native, deine Grundleistung ist, dann bringt es eigentlich mehr, weil es ist wie exponentiell, oder?
Genau.
Also 100 Frames, genau, macht es halt viel mehr. Aus 30 Frames wird dann vielleicht 40 oder 50. Aber das 100 kann 200 werden. Also das Frame-Chain ist wirklich noch krass. Also sie haben sich ja wirklich, Nvidia hat es vorgestellt mit von 25 werden 150 oder 250, glaube ich, irgendwie so exorbitant. So krass ist es dann nicht. Aber eben das Problem ist, es bringt dir wirklich nur etwas mit so High-Refresh-Monitoren. Oder die bringt es am meisten. Oder?
Gut, ja, sonst kannst du es einfach gar nicht anzeigen. Also, ich meine,
das ist das eine. Aber es, wenn es mit 100 Game mit 120 Frames läuft, dann läuft es ja auch schon flüssig. Das heisst, du hast auch einen geringeren Input-Lag. Weil je mehr Frames deine Grafikkarte einfach produzieren kann, ohne künstlichen Shit, desto flüssiger ist dein Bild. Darum, ja. Die Leute wollen auch möglichst das. Mit FrameGen wird aber nicht der Input-Lag gesenkt. Obwohl Nvidia hat das auf einer Grafik wirklich so dargestellt und in keinem Test ist das jetzt so rausgekommen. Mhm. Weil es rechnet ja immer noch, die Basis sind einfach die Frames, die es rechnet, ohne jegliche Verbesserung. Oder? Das ist einfach die Basis. Und wenn du es mit FrameGen aktivierst und aus 100 Frames 150 machst, dann senkt sich sozusagen die 100 Frames, sind dann plötzlich eigentlich nur noch 80 Frames.
Genau, das sind ja gelesen. Das ist wie so, oder das Upscale, also nicht das Upscale, Entschuldigung, das FrameGen braucht auch Leistung und das nimmt dann ein bisschen Leistung weg, oder dann fehlt, um die Basis-Frames zu berechnen. Aber es ist ja schon mehr. Also, ich meine, es ist ja zum Beispiel, mach mal das Beispiel, du fängst an mit, schaltest gar nichts an, hast 50 Frames oder 50 FPS. Willst aber gern mehr. Und jetzt kannst du ja mehrere Stufen einschalten, und wenn du das jetzt auf die höchste machst, da, wo es gerade vervierfacht, oder? Mhm. Also, wo eigentlich theoretisch aus 50 Frames wird 200 Frames machen. So. Das wäre mal so die Theorie. Aber das Problem ist, für den Prozess von dem FrameGen braucht es auch Leistung und die nimmt es wie weg von dieser Grundleistung. Das heisst, du hast dann gar nicht mehr 50 Frames, wo du anfängst, sondern vielleicht noch 35. Und dann hast du nachher eben nicht 200 Frames am Schluss, sondern 35 mal 4, jetzt kann ich nicht rechnen, 140.
Ja.
So. Plus eben du hast natürlich dann eigentlich weniger Frames, wo du anfängst mit diesen 35 und dann dementsprechend vielleicht sogar mehr Input-Lag.
Genau, und du.
Das ist das, was du sagst, oder?
Genau, weil der Punkt ist auch, warum will man mehr Frames? Du willst mehr Frames, weil das Bild dann flüssiger ist und sich flüssiger anfühlt, oder? Aber das bringt halt wirklich nur noch etwas, wenn du die Basis eigentlich schon gut ist. Mhm. Und sie haben eben so Input-Lag dann getestet und du hast immer Input-Lag. Also, wenn ein Game ohne jegliche Verbesserung, das hat das Input-Lag. Es geht nicht null. Es ist irgendwie bei 30 oder irgendwie so, je nach halt Monitor und Geräten und Zeugs und Sachen. Und das Input-Lag ist natürlich niedriger, je höher die native Framerate ist. Wenn du das Game nur mit 30 kannst laufen lassen, dann ist sie höher, als wenn es mit 120 läuft.
Genau. Mhm.
Und genau, je mehr FrameGen einstellst, dann gibt es einen zusätzlichen Input-Lag. Er ist aber erstaunlich niedrig eigentlich. Also von 2 zu 3 zu 4, er ist relativ niedrig. Aber er ist eben da. Und darum muss man halt wirklich einfach sich im Kopf behalten, wenn man die braucht, mit dem FrameGen, wo man das einsetzt. Also das ist jetzt alles die Theorie, ich kann es selber auch nicht ausprobieren. Aber wie spürbar das es ist. Oder? Weil ich bin ja theoretisch schon froh, wenn ich aus 30, 60 machen könnte. Aber eben, wenn es sich dann möglicherweise schlechter anfühlt, weil ich zwar mehr Bilder habe, aber der Input-Lag ist so hoch, dass es geschissener ist als 30. Auf das bin ich höher gespannt.
Genau, plus du hast ja dann auch noch, also es ist ja nicht einfach so, dass dann die Frames perfekt sind, sondern es gibt ja dann auch so ein bisschen Artefakte, wo es immer noch gibt, habe ich jetzt gesehen.
Genau, DLSS. Also es hat auch einen
Qualitätsnachteil gegenüber einfach einem nativen Bild, oder?
Genau, aber es ist schon recht beeindruckend, hat es gesagt, DLSS 4.0. Und es gibt ja dann auch noch FrameGen ist das eine, das andere ist das Upscaling, oder? Wo einfach das Spiel in einer niedrigen Auflösung rechnet, laufen lässt und es hochrechnet. Und jetzt mittlerweile entspreche ich den alten Qualitätsmodus eigentlich jetzt dem Performance-Modus, visuell. Sagt sogar ein bisschen besser. Und das ist natürlich schon ein Beeindruck. Und dann kannst du eigentlich einfach das DLSS sozusagen ein besseres einstellen und hast immer noch das bessere Bild als vorher mit dem Qualitätsmodus. Und das ist krass. Also das ist schon. Weil es gibt Qualität, Balanced, Performance, oder?
Also das heisst so unter dem Strich, wenn ich das so richtig verstehe, was du mir jetzt erzählst, die sind schon, hardware-mäßig sind sie gar nicht so viel besser, respektive sicher nicht effizienter, weil sie brauchen ja mehr Strom. Heisst, pro Watt hast du eigentlich etwa gleich viel Rohleistung und du zahlst auch mehr dafür. Das heisst, auch pro Franken hast du wahrscheinlich etwa gleich viel Rohleistung. Also dort hat sich eigentlich nichts verbessert.
Das klingt jetzt bitter, aber ja, es klingt
schon also pro, so. Ja. Rohe FPS pro Franken stagniert einfach. So. Das ist mal so Baseline, aber jetzt hast du halt doch die software-technischen Verbesserungen obendrauf, die tatsächlich besser geworden sind. Eben einerseits DLSS und andererseits FrameGen. Dort ist es so ein bisschen zwiespältig. Aber unter dem Strich machst du den Lichter besser mit den neuen Karten, wenn du jetzt mindestens nur das DLSS einschaltest, oder?
Ja, genau. Also, genau, das DLSS ist besser geworden. Das 4.0 kommt aber auch auf die alten Karten.
Ah.
Eben das FrameGen, das neue einfach nicht. Aber ich weiss natürlich trotzdem nicht, das DLSS und Framechain ist besser auf der neuen, weil die natürlich auch wieder mehr, was weiß ich, Chips oder so für das einfach haben,
okay,
können abstellen. Also sie sind einfach besser ausgestattet für das.
Also soll ich jetzt, meine Frage ist eigentlich, was will ich jetzt kaufen?
Ich meine, es kommt darauf an, was du hast, oder? Aber ich meine, ich würde jetzt so, also man kann ja nur allen abraten von diesen neuen kaufen. Also erstens eben, es hat ja praktisch keine. Und ich meine, es ist Wucher. Also so viel Geld, wie du jetzt müsstest zahlen, wenn es dann wirklich, ja,
weißt, die
Preise... Ich meine, wir wissen jetzt noch nicht die finalen Preise, oder? Weil wir nehmen dann auf, bevor es der Verkauf startet. Aber einfach so, was man überall gelesen hat, wird sie so verdammt teuer sein und es wird halt eine Weile gehen, bis sich der Preis senkt.
Zumindest aber ich gehe mal davon aus, die neuen kosten 50,90 kosten 3'000 Franken.
Ja.
Aber 40,90 kostet ja einmal noch 2'000 Franken, oder?
Ja.
Und wenn ich jetzt als budgetbewusster Gamer mit viel Geld da angegang, kaufe ich dann gescheiter noch 40,90 oder...
Ich meine, das...
Gleich noch die 1000 Schutz mehr ausgeben.
Preis-Leistung ist ja, ich meine, jetzt, wenn du jetzt Occasion schaust, kommst du 40,90er so ab 1'500 Franken, 1700 Franken über.
Okay.
Und wenn dann die andere das Doppelte kostet, aber nur 30% mehr Leistung bringt, in den meisten Sachen, oder? Dann, ja.
Aber sind eben nur 30% mehr. Du hast ja noch DLSS, und wo besser funktioniert und Frame, oder? Das ist so ein bisschen...
Ja, schon, aber es wird in den meisten Games wird es wirklich einfach, wird es vermutlich die 30% sein.
Ja.
Und klar, und dann hast du noch ein bisschen bessere DLSS, aber das ist dann wie schwieriger zum gewichten. Also Preis-Leistung ist dann wohl bei den 40-90er immer noch besser. Aber das Problem ist, weil die nicht hergestellt wird, verkauft sie einfach also mega teuer, und ich... Jetzt wird es sicher ein paar mehr geben, oder? Weil es ihre die 50-90er kaufen. Aber bei 50-90er muss man da gar nicht darüber reden. Das wäre das ins Auge gefasst. Dort gibt es kein Budget im Jahr, oder?
Also, gut, bei den 40-80 hast du die gleiche Diskussion, oder? Also 40-80, 50-80, das ist ja das gleiche Verhältnis. Auch dort kostet es ja mehr, bringt aber nicht so viel mehr, und ist dann die Frage, kaufst du jetzt die Occasion, eine alte?
Ja, mir scheint dort eben auch die Preisleistung fast nur schlechter, oder? Also weil irgendwie... Aber es ist krass, momentan ist es einfach, ist nicht lässig, glaube ich, zu meinen Grafikkarten kaufen. Obwohl ich jetzt auch gemeint habe, zeigt sich die Knappheit vorbei. Obwohl eben scheinbar, man hat gelesen, dass sie nochmal müssen zurücknehmen müssen, um irgendwelche Firmware-Updates zu machen. Und darum verzögert sich es jetzt noch zusätzlich. Und ja. Hey, ja, anyhow, also der Spruch ist nicht gigantisch, aber er ist da. Und, aber ja, man muss sich gut überlegen, wenn man will. Upgrade. Ah, genau, 50-80er übrigens. Weißt, die kosten ja auch verdammt viel, und die hätten aber nur 60 GB RAM. Das heisst, je nachdem, was du brauchst, gerade so viel so Render, Blender-Zeugs und so, ist eine Software gar nicht ideal, weil die brauchst einfach mehr RAM, und dann bist du möglicherweise mit einer 3090er Ti besser bedient, oder? Also, kommt auch darauf an,
was du brauchst. Das ist schon absurd, ey. Also, seit der 30 habe ich das Gefühl, ist es einfach komplett, also mindestens pro Preis-Leistung, ist einfach stagniert.
Ja, die sind komplizierter und teurer geworden. Hey, ja, ich bin mega gespannt, wenn es dann kommt und wie die sich verkaufen. Aber ja, vermutlich wird die paar, die es wird haben, die sind sicher gerade weg.
Also ja, gut. Heute Nachmittag, gell, startet der Verkauf am 3, also wahrscheinlich schon nachdem der Podcast rauskommt.
Ja, genau.
Wir tun natürlich den Podcast bösartig, wie wir sie erst veröffentlichen, nachdem wir unseren Sonntag sichern.
Genau.
Also nachdem steht jetzt eigentlich sicher keine.
Eben darum, tun wir dann auch erst nach der 3, damit die Leute vorher
ganz damit wir nicht noch mehr drauf locken.
Ja.
Das kannst du jetzt so anschauen, oder? Ja. Das kannst du mal so davon, oder? Ja, eben.
Der Kevin hat in seinen Artikel auch immer hingeschrieben, was es am 3 ist. Ich glaube, das ist auch eine bekannte Information.
Ja.
Also komm, dann gehen wir doch weiter in... Es bleibt dystopisch. Darum gehen wir auf den Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Severance ist weitergegangen mit der zweiten Staffel, die Serie von Ben Stiller, und zwei Folgen sind das, wir haben sie schon geschaut. Luca, sag doch mal kurz denen, die es vielleicht nicht kennen. Sie sollen jetzt endlich schauen. Und
ja, genau. Ich habe ja Severance damals auch geschaut, weil du viel vor 2 Jahren im Podcast so sehr darüber geschwärmt hast, dass ich gesagt habe, okay, dann schaue ich mal rein. Sie dreht sich ja wirklich so um ein mega dystopisches, verstörendes Konzept. Es geht um Mitarbeitende bei Lumen Industries, eine fiktionale Firma, die vielleicht irgendwie so ein bisschen an Apple angelehnt ist. Und sie lassen sich dort freiwillig severanzen. Was heisst severanzen? Das heisst, dass Bewusstsein chirurgisch in zwei getrennte Identitäten gespalten wird. In einer Art des Arbeitssich, der sogenannten Innis, die nichts anderes kennen als Büroräumlichkeiten, wo sie sind, in einem Kellergeschoss. Die kennen nichts anderes als das.
Kein Fenster nicht.
Das ist echt noch schön dort, finde ich. Nicht so trashy da.
Ne? Er ist in seinem Apple-Ding schon daheim, er fühlt sich schon wohl. Es ist alles weiss und glatt.
Alles weiss und glatt und steril und neutral und nichts, was dich irgendwie auch noch ankommt. Und das andere ist natürlich das private Ich. Das, was vorher schon existiert hat, der Audi sozusagen, weil er außerhalb vom Bürogebäude ist und der hat keine Ahnung, der Clou ist, die beiden Persönlichkeiten, die haben keine Ahnung, was jeweils bei den anderen passiert. Sie wissen, die andere existiert und wenn sie miteinander kommunizieren wollen, geht es eigentlich nur über Videotapes, weil die können nicht einfach miteinander reden. Das ist so derart getrennt. Die wissen nicht, was drinnen passiert und der, der drin ist, weiss nicht, was draussen passiert. Und als ob das alles nicht schon... Ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr wärt das Arbeits-Ich. Der Change, der passiert immer im Lift auf dem Weg in Erdgeschoss. Also ihr geht arbeiten, ihr seid am Arbeiten, geht am Abend, tschüss zusammen, ich gehe jetzt heim, Feierabend, gehst in den Lift, macht so, öffnet sich sofort wieder und du bist wieder am Arbeiten. Weil für dich ist das wie ein Fingerschnipp. Du schaltest, absoluter Horror. Ja. Und als ob das nicht schon gruselig genug wäre, kommt noch die Komponente dazu, was machen die Severance-Leute eigentlich in diesem Büro? Also du hast die Hauptfigur, den Mark, gespielt von Adam Scott. Und er ist in der Abteilung für Macrodata Refinement, also Makrodatenveredelung, whatever the fuck it means. Und er und sein Team, die hocken den ganzen Tag an einem Computer, wo sie ein Zahlenraster vor sich haben. Und alles, was sie machen, ist Zahlen aussortieren, die unheimlich wirken.
Es wirkt ein bisschen so, weil zuerst muss es ja erkennen und dort erinnert es wie so ein bisschen die Bilder, die Zauberbilder, die musst du schillen, damit du etwas siehst. Das ist ein bisschen ähnlich dort. Du musst einen Trick draussen haben, damit du die richtigen Zahlen siehst.
Genau, zuerst hockst du an und du hast einfach eine lautere Zahl und irgendwann mal fängst du an zu spüren, welche Zahlen du unheimlich findest. Und die sortierst du dann aus und wenn du mit dem Set von Zahlen fertig bist, kommt das nächste Set und dann machst du weiter. Was zum Fuck? Also was passiert? Warum? Wie? Das ist der ganze Clou von dieser Serie. Du weißt so wenig und es ist einfach unheimlich spannend, versuchen herauszufinden, was verdammt nochmal dort eigentlich passiert, warum sie dort sind, warum sie müssen Severance sein für die Arbeit, was die Arbeit überhaupt ist. Und dazu kommen dann halt all die anderen Charaktere, die alle irgendwie auch noch dazu beitragen. Ja, das war die erste Staffel. Ich sage jetzt mal, wir reden über die zweite Staffel. Also wenn jemand die erste Staffel noch nicht gesehen hat, dann würde ich jetzt vielleicht 5, 6, 7 Minuten vorspulen im Podcast, weil wir können nicht gut weiterreden, ohne vielleicht über das Ende von der ersten.
Der Flo haut ab.
Ja. Also es ist, ja. Genau, die erste Staffel ist 2022 auf Apple TV gelaufen und ist glaube ich, bis heute eine der erfolgreichsten Apple-TV-Serien überhaupt. Ich habe das Gefühl, ist auch erst im Nachhinein so langsam über Word of Mouth eben zu der Anerkennung gekommen. Und hat ja mit einem riesen Cliffhanger geendet, weil die Innis, die sind ja am Schluss von der Staffel, haben sie es geschafft, rauszukommen eigentlich, oder beziehungsweise ein Doubt ist draussen gewesen, und sie haben es geschafft, einen Switch zu machen, während sie draussen sind, um die Welt wissen zu lassen, dass eigentlich denen dort innen hundselendig dreckig geht. Und es ist eh schon ein kontroverses Thema, das ganze Severance-Zeug auf dieser Welt. Die Leute sind eher dagegen, aber es gibt halt Leute, die das gleich machen und die Firma will das natürlich vertuschen und verdecken und eine riesen PR-Maschinerie ist am Laufen, um den Leuten der Welt zu erklären, dass es eigentlich alles super ist und sie wollen die Welt aufklären. Nein, das ist nicht, helfen uns, rettet uns, wir sind da gefangen und haben eigentlich auch ein Recht darauf zu leben. Und ja, die zweite Staffel setzt wirklich direkt dort an. Ich habe die ersten zwei Folgen sensationell gefunden. Sie sind wieder genau im gleichen Stil wie die erste Staffel. Es ist eher, wie soll ich sagen, wenn ich würde sagen, es ist langsam erzählt, Phil. Ich finde, das tönt so, es wird dem nicht gerecht. Es ist schon klar.
Entschleunigt.
Es ist schon klar, dass es nicht Action, es ist nicht eine Serie, wo Action im Vordergrund steht. Aber ich finde, langsam oder entschleunigt wird. Es ist hure spannend. Ich bin immer wirklich bei jeder Szene hänge ich allen Schauspielerinnen und Schauspielern an den Lippen und an den Entwicklungen und und versucht die ganze Zeit das Hirn, was jetzt das wieder ist, was ist das wieder für ein Verstörend? Plötzlich hat es ein Kind, wo dort ihr Supervisor ist und du denkst, dort jetzt auch noch Kinder-Severance, was passiert da? Oder ist das Kind, oh mein Gott, ist das Kind, hängt das mit dem? Also ich finde es brutal spannend und ich habe jetzt zwischen der ersten und der zweiten Folge auch keinen Abfall. Du hast gesagt, Phil, die zweite Folge hättest du ein bisschen weniger gut gefunden.
Also ich habe es generell, ich bin jetzt noch überhaupt nicht so drin wie in der ersten, weil ich finde es jetzt noch nicht so spannend. Es ist, für mich ist es wie so ein bisschen Rehashen, weißt du, jetzt wird so ein bisschen wiedergekäut, was im Vorjahr ist, wird auch gewisse Sachen nochmal angesprochen, was im ersten ist, sozusagen dich auf den neuesten Stand bringen. Und ich finde, es ist noch nicht so losgegangen. Sie haben jetzt erst sozusagen die Steckpfeiler gesetzt. Schau mal da, dort wird es interessante Sachen geben. Die zeichnen sich schon ab. Aber ich habe es jetzt noch nicht ultra spannend gefunden, aber es ist einfach geil gemacht und es ist weiterhin so schräg und es hat neue schräge Sachen drin. Und das ist einfach... weil eben im ersten haben sie ja sozusagen eben können die Außenwelt kontaktieren und eben jetzt wird es wieder vertuscht und sie sind aber trotzdem wieder drin am Arbeiten und das findest du dann schon komisch, weil sind doch Verräter und...
Warum? Wie?
Und dann hat er zuerst ein neues Team und wo du wirklich denkst, gell, das sind jetzt die Neuen für die Staffel, aber möglicherweise sind sie es überhaupt nicht. Es ist geil und eben, es ist weiterhin so, es ist so surreal. Der ganze Stil ist einfach so geil, oder? Das komische Unternehmen mit eben, wie es designt ist, mit diesen Geräten und so. Das ist einfach nur schon wegen dem. Ästhetisch ist es super cool.
Und es ist ja auch wirklich so das ganze Worldbuilding. Also, die bauen ihnen ja in den Innis, erzählen sie ja eine ganze Mythologie und Geschichte und der grosse Aufstand von dieser Abteilung im Jahr 1970 hat zu dies und jenes geführt. Und dann gibt es Räume, wo es die Geschichte, weißt du, wie wenn du in so einem Disneyland, in so einem Robotics, weißt du, wo es irgendwie Lincoln, ich weiß nicht, ob ihr die Bahn kennt, die Lincoln-Bahn, wo man mit diesen Robotern die ganze Geschichte so sieht. Sie haben das Ähnliche mit ihrem Firmengründer, der Kieran oder wie der heißt. Wow, so ähnlich mystifiziert wird der grosse Gottkönig Kieran, der da in dieser Firma sich ums Wohl von allen. Es ist so absurd. Und die sind die Innis, die werden, das ist auch mega, mega geil gemacht, wie die verschiedenen Persönlichkeiten, wie ein Inni tickt und wie ein Auti tickt. Oder der Auti ist so desillusioniert, enttäuscht von der Welt oder was weiß ich. Und der Inni ist auch die ganze Postur, Körper, wie ein sechsjähriges Kind, das irgendwie Freude an Ballon hat. Und da gibt es jetzt eine Kuchenauswahl. Du hast heute deine Ziele sehr früh, sehr gut erreicht. Das darfst du jetzt auswählen, welches Lied wir hören. Und dazu gibt es eine exklusive Dance-Session. 5 Minuten. Und dann siehst du so 5 Minuten tanzen und das ist so für sie geil. Wie so das Highlight von ihrem Leben, weil sie kennen ja nichts anderes als das scheiß Büro. Es gibt nur das. Und es ist sensationell. Also wirklich, wenn du in die Psychologie von dieser Serie eintauchst, das ist verstörend und schlimm und menschlich irgendwie auch. Also, es ist auch gut gespielt. Alle Schauspieler, die dort mitmachen. Also, es ist wirklich von Ben Stiller so etwas gekommen. Ich habe immer mit Blödelklamauk eigentlich, mehr oder weniger. Also, er hat auch gute Filme gemacht, aber eher so auf der Seite von Blödelklamauk gesehen. Und mit Severance ist er so weit weg von all dem Zeugs, wie es nur irgendwie geht. Severance ist dystopisch und düster und surreal. Und tragisch und lustig. Also, es ist ein wahnsinniger Ritt von Emotionen, Achterbahnfahrt.
Was ich auch noch cool gefunden habe in der neuesten, der eine, der sucht einen neuen Job, also der Auti sucht einen neuen Job. Und dann ist dann das auch beim Vorstellungsgespräch natürlich sozusagen sein Lebenslauf, dass er bei Lumen schafft und so ein Severanced ist. Und das finde ich mega interessant, wie das, und völlig nachvollziehbar, wie ein anderer reagiert und dann findet so, ich kann doch nicht einen einstellen, der eigentlich nicht schafft, weil da musst du dann schaffen, da kannst du das nicht machen. Und das heisst, du hast eigentlich gar nicht geschafft und geil, so eine lustige Thematik, wie sie das noch sozusagen in die echte Welt raustragen, das habe ich geil gefunden.
Das hat ja jahrelang, oder? Wenn du als Auti schaffst du eigentlich nicht.
Ja, super.
Das ist eigentlich super. Das ist
null Berufserfahrung, oder?
Null Berufserfahrung. Das ist sensationell. Nein, Severance ist wirklich zu Recht eine von den gefeiertsten Folgen, Serien auf Apple TV Plus. Und ich habe wirklich sehnsüchtig auf die Fortsetzung gewartet. Ich bin jetzt schon mega geguckt, weil ich finde, es hat wirklich ein paar neue interessante Elemente drin, auch von außen gesehen. Jetzt mehr von außen, mehr auch was. ja, vielleicht noch schnell die Eingangssequenzen, wo der Mark in der Gang rumrennt. Das ist ja fast schon eine Geschichte für sich. Das ist so eine zweiminütige Sequenz, wie der Hauptdarsteller panisch durch die Gang vom Lumen rennt. Und es ist derart krass gemacht. Ich könnte es euch gar nicht vorstellen, wenn ihr es nicht selber gesehen habt. Das ist ein Haufen verschiedener Techniken von Kamerafahrten, Kameraperspektiven, Tiefenschärfe, wie sie sich bewegt, wie die Geschwindigkeit ist, Steadicam, Zeugs und Sachen. Es ist Einsatz von Computer. Eigentlich ist es nur ein Dude, der durch den Gang rennt, aber wenn du siehst in diesen zwei Minuten, wie das gemacht ist, es ist völlig, dein Hirn explodiert während dieser Sequenz. Und ich habe schon gedacht, während das gelaufen ist, so wow, oder? Und in den ersten paar Tagen später habe ich gesehen, sie haben ein Making-of rausgebracht, nur zu dieser Sequenz, die sie gezeigt haben, wie das gemacht haben. Und das ist wahnsinnig. Sie haben gesagt, sie hätten für die 2-Minuten-Sequenz alleine theoretisch genauso lang gebraucht für die ganze zweite Staffel. Das ist wie so eine Art Side-Project gewesen, wo sie während dem Dreh von der zweiten Staffel immer wieder mal neue Elemente weitergedreht haben und weitergemacht haben. Und das riesen Projekt gewesen, das zustande zu bringen. Das sind einfach nur die ersten 2 Minuten von dieser zweiten Staffel, wo sie gesagt haben, wir wollen dort einfach mit einem Banger starten und uns ist das wert, dass wir eigentlich wie so einen Film im Film nebenbei noch realisieren. Krass, also wirklich
sensationell. Ich habe es auch witzig gefunden. Also ich habe es nicht mindblowing gefunden, aber es ist offensichtlich...
Du kriegst nie etwas mindblowing. Du bist immer...
Nein, aber es ist...
Und ich bin immer der, der über mindblowing ist.
Ja, also genau.
Die Wahrheit ist immer ein bisschen zwischen. Der Film ist einfach ein Brüeli.
Nein, ich meine, das Making-of schaue ich sicher noch dazu. Ich glaube, dann kannst du es einfach mehr schätzen. Aber es ist einfach etwas, das fällt dir definitiv ins Auge. Also weißt du, weil so der Shot rundum um den Kopf, du merkst dann gerade, weißt du... Das ist technisch fast nicht möglich. Also, du kannst ja nicht, wie willst du das so drehen und weitermachen? Darum ist es geil gemacht.
Sie haben das 100-mal testen üben, weil die Kamera kann während der Fahrt kann dich auch umbringen, wenn du falsch stehst.
Ja. Nein, aber eben, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Severance. Jede Woche kommt eine Folge. Ich glaube, am Freitag kommen immer die neuen, oder?
Ich glaube es, ja.
Ja.
Also, ich glaube, ich warte jetzt ein bisschen, bis ein bisschen mehr Folgen draussen sind. Ich bin bei so einer da. Ich komme da viel mehr im Flow, wenn ich jetzt so kann, 3 am Stück schauen kann. Also.
Ja, ich kenne es. Ich finde auch, ich bin immer mehr auf dieser Seite vom Lager. Die eine Folge pro Woche.
Ja, es kommt mega darauf an, was das für eine Serie ist. Bei Mengen geht es irgendwie. Ja.
Du sagst doch immer, Luca, dann kann man sich immer darauf freuen und mehr darüber reden.
Du hast schon recht, ich habe das immer gesagt, aber vielleicht habe ich auch wirklich jetzt in der letzten Zeit viel Disney Plus Sachen gesehen. Und das sind halt immer so die 20-Minuten-Folgen mit irgendwie 10 Minuten Abspann.
Ja, die schon, ja.
Das ist völlig mühsam. Also irgendwie so eine Woche wartet und dann 20 Minuten und dann wieder eine Woche wartet, da kommst du kein Momentum über, oder? Das kannst du nicht. Und
aber bei Stündigen finde ich es eben eigentlich okay.
Ja, vielleicht
auch. Ich glaube, es ist mehr so ein Genre, wenn es so Mystery Box Geschichte, die eben, habe ich recht gerne, ich kann durchschauen. Wenn so etwas, weiß ich nicht, Game of Thrones ist oder so, das geht noch eher für mich.
Das stimmt. Dort tust du auch gerne nachher an, weißt du, so Theorien spinnen und so.
Voll. Ja.
Musst Stress auch wieder oben runterkommen.
Aber ich bin immer, also jetzt nach deiner Beschreibung, doch recht gehypt auf die zweite Season. Also es tönt als, sehe sie ähnlich gut mindestens als wie die erste, oder?
Absolut.
Bis jetzt.
Genau. Die Erwartungen sind immer hoch. Also, dann wir gehen noch eins weiter und etwas vielleicht weniger Anspruchsvolles, aber dafür Mark und Bein durchdringend, wortwörtlich.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke.
Der Flo hat ganz viele Nazis dort. In Sniper Elite Resistance. Am neuesten Sniper Elite Game in der x-teiligen Serie. Sicher etwa der 6. Teil mit den Zombies.
Es ist genau der 6. Teil. Ja.
Mit den Zombie-Ableger. Oder nicht?
Auf Sniper Elite V2, Sniper Elite 3, 4 und 5.
Und Luca und ich, wir haben eins gestreamt, so ein Zombie-Ding. Wo wir gegen einen Zombie-Panzer gespielt haben.
Grossartig. Aufhörig. Ja, eben, gegen Zombies und Nazis ist okay, da darfst du dir auch alles erlauben. Das
ja, da gibt es keine Zombies, da gibt es keine Zombies und auch nicht so viel Innovation, aber es ist gleich noch easy, oder?
Hey, es ist angenehm, es ist so sehr comforting, wenn du die Serie kennst und vorherige Teil gezockt hast und so, es erwartet dich einfach more of the same.
Das ist nicht für mich Banause, ja. Bei Adam und Eva anfangen und sagen, was es ist.
Also, Sniper Elite ist eine Serie, wo du bisher einen amerikanischen Elitesoldat spielst, wo in Europa halt so Aufklärer-Aufträge ausführt gegen die Achsenmächte. Also es sind tatsächlich nicht auch nur Deutsche, sondern manchmal auch Italiener oder so, wo einfach Alliierte vom faschistischen Regime, oder? Genau. Und die Sache ist eigentlich relativ simpel. Meistens haben die Nazis irgendeine Superwaffe und du musst verhindern, dass die sie einsetzen und dann so eine Kriegswende herbeiführen. Meistens spielt es schon zu einer Zeit, wo es mit dem Dritten Reich schon langsam zu Ende geht. Und du bist dann einfach in so, eben, du wirst dort einfach irgendwo reingerührt und hast gewisse Missionen. Und genau.
Und die Missionen sind ja immer auf so, weißt du, grösseren Karten.
Genau.
Du hast immer
Open World. Sind Sandbox. Also es ist schon Open World, du kannst sie frei begehen, du kannst auch wählen, was du wenn machst und so. Aber es sind so Sandboxes und es ist halt vor allem auch, es ist halt auch einfach überhaupt nicht belebt. Also zumindest seit dem vierten Teil, 4, 5 und Resistance sind die, die ich jetzt noch so im Kopf habe. Es hat halt nur Gegner und okay, es hat ein bisschen Gestrüpp und Bäume und Gebäude. Aber es hat keine Menschen, wo du kannst interagieren. Ganz egal, ob im Guten oder im Schlechten. Ab und zu kannst du noch Dialog führen mit irgendwelchen Verbündeten in deinem Basiscamp, wenn es eins gibt. So, also, das ist das. Und du hast ein paar Waffen, aber das grundsätzliche Game lebt eigentlich von deinem Snipergewehr, weil du kannst halt mit dem Snipergewehr zielen. Dann kannst du die Luft anhalten, dann kannst du den Trigger drücken und dann gibt es die sogenannte Action-Cam. Das heisst, es knallt und dann geht so eine Zeitlupe an und folgt dieser Knarre, wo sie dann auch geht. Oder? Beziehungsweise also, die Patronen, nicht der Knarre.
Also sie folgt nur, wenn du triffst.
Folgt nur, wenn du triffst, ja. Genau. Ja. Okay. Und dann zuerst spritzt der Haufen Blut und dann gibt es die Röntgenansicht. wenn du da durch den Kamerad Schnürschuh irgendjemand in den Säckel geworfen hast, dann zack. Und das ist dann halt, das wird dann sehr plastisch dargestellt. Also,
ich meine, du sagst jetzt zelebriert.
Es wird auch ein bisschen zelebriert. Also es heisst dann wirklich Lungentreffer und Kopftreffer und Armtreffer und so. Und dann siehst du halt wirklich, oder? Wie durch eine Röntgenbrille siehst du halt Rippli, die brechen und so die Blutgefäße sich zusammenziehen, passend dazu der audiotive Teil. Also es macht jetzt so
es sind Nazis, behaltet das im Kopf.
Es sind Nazis, genau. Es ist alles ja, okay, es sind Nazis. Es ist
immer schwieriger Approach. aber es ist, man kann ja sagen, es ist im Krieg und es ist, wie es ist. Aber es bietet schon auch Gelegenheit für Brutalitäten. Und der neueste Teil, Resistance, spielt jetzt in Frankreich, weil es ist eigentlich Sniper Elite Resistance. Aber niemand wird das je so lesen, ich weiss es. Und ja, du bist das mal ein Brit, normalerweise spielst du immer einen Ami, der Carl Fairburn, das mal bist du Harry Hawker, der ein absoluter, so nervtötender Fake-Cockney-Accent hat, ein bisschen. Also du, wenn du ein bisschen Fable für dialektisch merkst, so, das spielt ein bisschen Ostlondoner und das ist so ein bisschen Mischung zwischen Marktschreier und Jason Statham und wo die gerade permanent monologisiert. Und jetzt musst du eben kleine Blume, ist jetzt die neueste Wunderwaffe. Kleine Blume ist eine Bombe, die Nervengas freisetzt. Und du musst jetzt verhindern, dass kleine Blume eingesetzt wird. Und das, wie immer, besteht eigentlich durch aus mehreren Teilmissionen. Du musst irgendwelche hochrangige Nazi-Militärs killen, Dokumente klauen und so weiter. Und auch die Maps sind eigentlich. Sehen immer ein bisschen ähnlich aus. Also die gleiche Flora und Fauna, es gibt ein paar Geheimgänge, die sind noch cool, so die Labyrinthe, sind noch clever, sich ausdenkt. Und so Schlösser, französische Chateaus, wo halt natürlich jetzt überall die Hockenkreuzfahne raushängt. Und du musst dann dich dort durchballern. Und du hast ein bisschen mehrere Möglichkeiten. Also es gibt halt wirklich, eigentlich ist es so ein Stealth-Game. Du kannst aber dich auch einfach entscheiden, ein bisschen Rambazamba zu machen. Aber es ist je nach, also es ist je nach Schwierigkeitsstufe, weil im schwierigen Modus erinnert mich das ein bisschen so an ältere Leser erinnern sich, es ist so Operation Flashpoint, du bist dann schnell mal tot. Also es ist kein Battlefield oder so eine Geschichte, oder?
Ja, vor allem, sie treffen auch huere gut.
Ich habe sie treffen huere gut, sie haben gespielt. Selber auch Sniper und du ja, bist genau. Dann einfach weg.
Ja, und ich finde, gesagt, dann willst du aus einem Fenster raus schauen und schiessen und er schiesst immer schon. Und findest so, ich treffe ja auch nicht so gut, du Arsch.
Ja, absolut. Absolut. Aber wenn du es ein bisschen auf einfach stellst, kommt der Verdacht, dass sie das eine gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, ihr dritten Reich zu verteidigen. Also, es ist wirklich so, sie gehen auch die Suche nach dir, gehen sie immer relativ schnell auf. Aber ja, es ist natürlich immer wieder hilarious. Es ist so, du kannst ihnen auch betäuben oder im Nahkampf. Im Nahkampf gibt es natürlich die Grafik übrigens auch. Also, wenn du einen in den Angriff und dann das Messer irgendwann reinrammst, dann wird das auch sehr bildlich dargestellt. Aber wenn du ihn auch nur betäubst, und das hat mich ein bisschen genervt am neuen Teil, da haben sie nämlich die Tastenbelegung umdreht von tödlicher Angriff auf Ausnocken. Und dann habe ich die ganze Zeit da die Braunhemden nur betäubt, was zur Folge hat, dass du irgendwann, wenn du dem einen Schusswechsel bist, kommt der Kollege von vorher nochmal von hinten, weil er wieder zu sich kommt.
Kannst du nicht den noch umbringen, wenn
Fistle
er
am Boden so, ja,
doch, so. Doch, das kannst du natürlich schon, aber das der Schuss hört natürlich dann jemand.
Aber das Stechen am Boden kannst du nicht mehr?
Voll schlecht. Also, es mag ein Clipping-Fehler sein. Also, jetzt bei Sniper Elite Resistance hat das
nicht geklappt.
Ich kann ihm einfach immer müssen in Schädel reinbölzen.
Im Kingdom Come Deliverance, der Mittelalter-Game, kannst du Leute ja auch von hinten anschleichen und ausnocken. Und ich habe dann auch oft falsch gedrückt. Und dann gehst du halt am Boden rum und gehst, zack, zack.
Genau. Aber
es genau, in Indiana Jones war es viel gewaltloser gewesen. Das heißt, ich kann mich abschlagen und sie sind nie mehr aufgewacht. Das ist kein Problem.
Sie haben ein paar kleinere neue Elemente drin. Da. Also er kann viel besser klettern jetzt an irgendwelchen Blumenranken oder Fenstersims und so. Es gibt ein paar so Zusatzmissionen. Da musst du so Propagandaposter von der Resistance suchen, weil die konfisziert worden sind von den Nazis und so weiter und so fort. Es gibt auch den Axis Invasion Modus wieder online, wo einfach eine unendliche Horde an Nazis auf dich zukommt und dann musst du dich abwehren, so die Wellen. Das habe ich nicht gemacht. Ich sehe dann auch im Text, warum, weil irgendwelche pickligen 14-Jährigen, die nachher ins Headset reinblöken.
Das sind einfach Unterstellungen von dir. Vielleicht sind das 60-jährige Senioren, die wo einfach deine Mutter beleidigt. Das weiß ich
nicht. Ja, okay, möglich. aber ja, es ist durchaus immer noch spassig. Ich würde sicher keine ich würde keine 60 Stutz oder was es kostet.
Es ist ja im Game Pass. Dort habe ich das Gefühl, ist perfekt, oder?
Ja, für die Xbox, ja.
Und PC. Für das
Game Pass Spiel ist
PC, ja.
Und PC, ja. Ja, ich bin halt als PlayStation-Dings.
Ja.
Aber ich habe ja den Vorabcode bekommen, also so.
Ja.
genau. Okay. So können wir das zusammenfassen. Haben Sie Fragen?
Nein, ich habe auch schon ein Level gespielt. Der mit der Brücke dazwischen, wo man dem Beschreib hilft. Und ja, ich habe es auch witzig gefunden, aber absolut same.
Ja.
Also ich habe nie eins gespielt, aber ich wäre schon wieder mal so in the market für irgendeinen Shooter. Hast du gar einen Game Pass im Moment?
Dann ist es witzig, weil dann eben.
Es absolut ist den Holders. Es ist.
Die Leute, aber Sniper ist lustig einfach.
Also, ja, einfach ein Sniper ist einfach lustig. Die Charaktere sind jetzt nicht so.
Aber wenn ich jetzt so in den letzten Jahren noch nie mehr so etwas gespielt habe, ist das Beste, was ich im Moment kann anfangen kann? Oder gibt es gerade irgendwie eine andere Empfehlung?
Das ist mir schwierig, ja? Es sieht dann nicht viel anders aus als das letzte.
Oder fange ich lieber irgendwie Call of Duty an? Ist doch etwas völlig anderes, ist mir klar. Aber
ja, Call of Duty, ja, also grafisch ist Call of Duty, die neueren Teile natürlich schon ein bisschen etwas anderes. Ich finde, Sniper Elite, es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es ist.
Ja, okay. Aber es ist ein ganz anderes Game. Es kommt halt darauf an, bei Sniper Elite ist halt wirklich so eine Sandbox, wo du weißt auf der Karte, manchmal weißt du genau wohin, manchmal musst du zuerst noch etwas suchen. Und dann laufst du
um. Geht auch schon ein paar Schalter-Rätsel und
genau.
So.
Genau. Aber eigentlich laufst du um, schaust ein bisschen, wo laufen die Leute durch, schleichst an vorbei, bringst sie idealerweise aus dem Hinterhalt um und tust dich so durch den Level bewegen und kannst mal dort durch, mal dort. Das ist dort der Witz. Und wenn du aber lieber natürlich eins hast, wo Popcorn Schiessbude Game, dann spielst du natürlich jetzt wirklich eher das Call of Duty, im Game Pass wäre.
Okay. Aber es ist schon, weißt so, du hörst natürlich auch zum Teil auch ihre Reaktionen. Also es ist wirklich so, wenn du mit Klöten triffst, dann immer so und dann geht er so zu Boden und das ist schon...
Aber es ist nicht gleich gut wie «Mein Leben!»
Oh nein, ja, Wolfenstein 3D. «Mein Leben!»
«Mein Leben!»
Das ist so gut.
Oh, das ist was für die ganz alten Filme.
Das habe ich mal in einem Buch gelesen. Die haben es wirklich einfach in einem langen Scheiß vermutlich, wenn es in den USA geht, aber einfach so Übersetzungsbücher, haben sie einfach deutsche Wörter rausgesucht und dann das eingesprochen und dann haben sie halt gefunden, gut, mein Leben! Das ist ein guter Satz.
Also sie haben sich also die Mühe gemacht, das kann man sagen, sie haben sich die Mühe gemacht und haben sich ein paar Deutsche geholt, wo die Nazis eingesprochen haben. Also es sind Deutsche, man hört es deutlich.
Ja. Das ist doch immer in etwas.
Also, das sind immer Schweden.
Weißt du, es sind ja häufig so Amis, eben, nee, Stichwort Mein Leben. Oder so. wie hat er geheißen, der B24, der Kiefer Sutherland.
Mhm.
So. Sie sprechen Deutsch? Ja, ich habe in Dresden studiert. Ganz bestimmt hast du das.
mit dem Herr der Flitterfresse. Also, das ist Sniper Elite Resistance.
Genau.
Geht es auf PlayStation, PC und Xbox.
Schön.
Ja, also, dann wär's das gewesen von unserem Podcast und wir hören das in der Woche wieder. Danke fürs Zuhören und mitmachen und tschüssli miteinander.
Ciao,
Ciao zusammen.